Hallo ihr Mäuse und willkommen zu einer neuen Folge Mousecast. Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme
und Serien. Ja, heute mit einer Special-Folge, weil die letzte leider ausfallen musste und deswegen haben wir diesen Montag eine und dann kommt die nächste auch schon am Mittwoch.
Heute dafür aber auch etwas kürzer mit nur einem Film, Marty Supreme, und dann noch mit dem zweiten Teil von der vierten Staffel von Bridgerton, beziehungsweise einem ganzen Resümee zu der ganzen Staffel.
Ja.
Sollen wir mit Marty einmal anfangen? Mhm. Und da geht es ja jetzt mittlerweile wirklich um mehr als nur den Film.
Ja, sondern das Ganze drumherum.
Ja, fangen wir doch aber mal mit dem Film an. Wir haben den im endlich neu eröffneten Kino International geguckt hier in Berlin. Das war sehr, sehr schön. Wirklich ein sehr schönes Kino, was sie auch sehr schön restauriert haben. Ja. Große Empfehlung. Ja, also in dem Film. Hauptdarsteller ist Timothée Chalamet, der eben Marty Mauser spielt, der noch ein Schuhverkäufer ist, aber Tischtennis-Liebhaber ist und es ganz groß rausbringen möchte, und zwar als Weltmeister. Ja, und dann verfolgen wir ihn bei seiner Reise dahin oder auf dem Weg zu diesem Ziel, ob er das jetzt erreicht oder nicht. Bleibt jetzt mal offen. und was für Menschen er da auf dem Weg begegnet, was da auch dann irgendwie Liebesbeziehungen und so weiter für eine Rolle spielen.
Und was er alles tut, um dahin zu kommen.
Ja.
Vor allen Dingen sein Handeln.
Wie viel Arschloch dann halt durchkommt oder auch nicht.
Ja.
Bei seinen ganzen Handlungen. Ich glaube, man kann dem schon entnehmen, wir waren nicht so die Fans. Ich meine, wir sind, glaube ich, beide an sich mit relativ hohen Erwartungen reingegangen, weil der ja so krass gelobt wurde, der Film, und von vielen als so ein, das wird ein Classic werden, irgendwie beschrieben wurde. Bei Letterboxd auch richtig gute Ratings hat und so, und
Oscar-Talks.
Ja.
Das Ambiente, wunderschön, in dem neuen, neu restaurierten Kino, und diese große Leinwand, die wir bei York ja meistens nicht haben. Also alles wirklich sehr groß und wir haben uns richtig gefreut und wir waren ein bisschen hin und her gerissen, alles was so im Vorlauf von diesem Film war. Aber wir dachten trotzdem, das wird das schon matchen irgendwie, diese Experience. Ja, das war nicht so. Das Einzige irgendwie Imposante war das Kino, die Leinwand, aber nicht der Film.
Und also der war schön gefilmt. Das muss man, das kann man dem Film lassen. Ich meine, bei mir haben Filme immer schon ein großes Plus, wenn sie halt analog gedreht wurden, weil es sieht einfach schöner aus, Punkt. Also tut mir leid, I don't make the rules, so.
That's true.
Und das hatte der Film auch, also ich fand auch das Costume Design und so, auch allgemein das Styling, so Character Design, sag ich jetzt mal so, ne, weil zum Beispiel Timothée haben sie dann halt so Akne-Narben und so gegeben. Das hat auch alles gepasst zum Charakter und so. Das war alles gut. Aber der Film war halt auch einfach zu lang dafür, dass da gar nicht genug dann passiert ist. Also es gab dann so einen Seitenplot mit einem Hund. Den hätten sie komplett rauslassen können. Das hätte dem Film nicht geschadet, sondern eher gut getan, weil der dadurch einfach nochmal ein bisschen zackiger gewesen wäre. Weil sich das da immer nur wieder wiederholt hat.
Ja. Und da auch die Diskussion, was der Film nun sein soll, was er ist oder auch nicht ist. Ich habe mehrere Takes auch schon gesehen und gehört. Das Ding ist, dass manche Leute davon reden, wir haben den Anti-Hero und all das. Aber wenn das die Prämisse ist, dafür ist der Film zu lang. Du kannst keine 2,5 Stunden damit füllen und dann alle anderen Charaktere total oberflächlich lassen.
Ja.
Keine Tiefe. Dann gibt es wiederum Leute, die sagen, endlich sieht man aber wenigstens, dass Männer mit so großen Egos, Narzissten, über Leichen gehen, um ihre Träume zu erfüllen. Und dieser Film zeigt das endlich mal, dass es halt nicht glorifiziert wird. Aber genau das, findet halt nicht statt, weil das große Männer-Ego in diesem Film auf eine oder andere Seite, obwohl er über so viele Leichen, sage ich mal, läuft, trotzdem irgendwie als was Großes und was Cooles dargestellt wird. Deswegen finde ich, passt der Take überhaupt nicht. Ich habe halt auch keinen Bock, einen Film zu gucken mit großen Männer-Egos. Das habe ich im wahren Leben schon zu oft.
Ja, vor allem finde ich halt, dass also dieser Film das ja gar nicht kritisch betrachtet und auch gar nicht
Eben.
ihm dann irgendwie, weiß nicht, ob das jetzt schon zu spoilery ist, aber so, er hat keinen Nachteil durch sein Männerego. Also er kommt mit jedem Scheiß halt durch.
Ja, eben.
So. Und er lernt da auch nichts draus. Also er hat jetzt kein Character Development, dass man irgendwie merkt, okay, er geht über diese Leichen, aber merkt dann irgendwann so, oh shit, das hätte ich nicht tun sollen. Das war nicht okay, wie ich da und da die und die Person behandelt habe oder so, sondern er kommt halt damit durch und die Leute verzeihen es ihm dann auch alle irgendwie in a way. Und das ist der Film.
Ja, und genau das ist halt der Punkt. Es wird thematisiert, dass er ein Arschloch ist. Es gibt keine Konsequenzen. Deswegen finde ich nicht, dass dieser Film sich darstellen kann oder von Leuten so interpretiert werden kann, dass endlich wird auch mal die negative Seite gezeigt, weil es wird glorifiziert. Ich
Ja.
habe auch von einer Creatorin auf Instagram gesehen und das fand ich sehr lustig und auch irgendwie sehr passend, dass Marty Supreme quasi das neue American Psycho für Männer ist.
Ja.
Eine ganz bestimmte Gruppe von
Ich
Männern.
musste auch eben, als du das so meinst, nochmal an American Psycho denken, weil ich mir denke, der Film hat aber wen, also da haben Männer den auch falsch
Ja.
interpretiert, aber der ist halt viel deutlicher, nochmal auch, in dem,
Ja.
also der ist halt, der legt ja wirklich Kritik an den Tag. Also so, nicht so wie Marty Supreme, wo das gefühlt alles einfach so dahin plätschert. Und naja, kannst jetzt draus
Läuft
machen,
schon, ja.
was du willst irgendwie. Und das finde ich auch so schwach. Also weil, wenn du schon jetzt keine super starke Geschichte erzählst, die irgendwie auch dann wirklich besonders gut erzählt ist, dann musst du ja wenigstens irgendeinen Mehrwert bringen. Also
Ja.
du musst ja irgendwas dem Publikum geben, wo es irgendwie dran knabbern kann. Und
Ja.
das hat dieser Film halt einfach nicht gemacht, weil ich fand ihn auch dann nicht irgendwie entertaining oder so, sondern weil das auch der Marty ist einfach für mich wirklich viel zu unsympathisch gewesen, als dass ich dann trotzdem für ihn auf irgendeine Art und Weise so geroutet habe. Zum Beispiel, ich
Ja.
muss halt so, Anti-Hero ist für mich immer so Paradebeispiel Loki bei
Ja,
Marvel.
ja, ja.
Und so für den hat man halt schon irgendwie, oder ich
Ja.
zumindest, ja, viele Leute haben ja so bei ihm halt dann mitgefiebert und dann hatte er aber auch halt ein Development und so eine ganze Entwicklung über die Filme hinweg. Und da war aber dann genug Backstory da und irgendwie genug Motive dahinter. Und hier war es einfach so, das ist Marty. Marty möchte gerne Tischtennisspieler sein. Viel Spaß mit dem Film. Und bei
Ja.
Loki hast du halt so eine ganze tragische Backstory irgendwie noch, die dich halt da dann einfach schon so mitfühlen lässt.
Ja, stimmt. Und dafür, dass man nicht richtig mitfühlen kann, dafür sind halt 2,5 Stunden einfach viel, viel zu lang.
Ja.
Und an manchen Stellen hatte ich so das Gefühl, okay, was geht da jetzt ab? Was will jetzt damit erzählt werden? Ob das irgendeinen Einfluss auf Marty hat oder nicht? Also auch so sein schwieriges Verhältnis mit seiner Mutter. Angeblich soll die Mutter so doof sein, aber das siehst du in diesem Film nicht. Du siehst eigentlich das Gegenteil, aber es wird aber auch nicht irgendwie in den Kontext gesetzt, wieso er das denkt. Also ja, okay, man weiß, er ist ein Arschloch, aber
Ja.
trotzdem wird es nicht klar, was überhaupt diese Informationen in diesem Film soll. Man sieht die Mutter nur irgendwie zweimal auf der Leinwand. Es ergibt gar keinen Sinn.
Ja.
Was wollen die jetzt damit tun? Der ganze Film, wie gesagt, reitet sich Marty eigentlich immer mehr in seine Verhaltensweisen ein. Er ist einfach so, es ändert sich nichts, kein Character Development. Aber dann so am Ende, für 2 Sekunden, keine Ahnung, wollten die dann so einen Redemption-Arc haben für diese letzten 2 Sekunden? Hat nichts mehr gemacht. Es gibt einen Shot von dem Gesicht von Marty und dann passiert da was im Gesicht, so ein paar Sachen im Gesicht, die zucken oder so. Und dann dachte ich mir so, ist das der Shot, wofür Timothée Chalamet am Ende den Oscar will?
Weil, und das haben wir auch direkt danach gesagt, und das muss man auch noch mal dazu sagen, wir sind eigentlich Timothy-Fans. Also so, wir mochten ihn, also Call Me by Your Name,
Ja.
Little Women, Lady Bird. Dune auch und so. Also so, wir waren schon Fans und wir fanden auch beide, dass er ein guter Schauspieler ist. Also
Ja.
gerade in Dune fand ich seine Performance halt, also diese Entwicklung von Part 1 zu Part 2 hin zum Ende halt richtig, richtig stark. Also krass gespielt und auch Call Me by Your Name, so das Ende.
Ja.
Toll. Und
Er hat
jetzt.
in der im Ende von Call Me by Your Name, hat er in diesem Ende, dem Abspann, mehr schauspielerische Leistung gegeben als in diesem ganzen Film Marty Supreme.
Ja. Also, und das ist jetzt gar nicht mal, dass er hier jetzt super schlecht gespielt hat
Nee.
in dem Sinne, aber ich glaube, da hat auch wieder diese Press-Tour viel bei uns beiden zumindest getan, dass einfach dieses cocky Asshole-Stick, weil er das so in dieser Press-Tour auch schon an den Tag gelegt hat, war das einfach so, ah naja, okay, jetzt spielt er also sich selbst oder in
Ja.
der Press-Tour hat er auch die ganze Zeit Marty gespielt, aber irgendwie ist es auf jeden Fall beides aufgesetzt und
Ja.
ich habe in dem Film halt die ganze Zeit ich schwanke mal zwischen Timothy und Timothée, Timmy, Little Timmy Tim,
Little Timmy Tim.
gesehen und halt nicht
Ja.
Marty, also er ist da nicht drin verschwunden, so wie er das halt eben als Paul Atreides oder
Genau.
als Elio oder so ist.
Ja. Und das ist dann halt irgendwie schwierig, wenn du schon einen Film über, weiß ich nicht, Tischtennis hast. I'm sorry.
Ja.
Aber du hast einen Film über Tischtennis und du bist im Oscar-Talk und du willst dafür den Oscar gewinnen und dann sitzen wir im Kino und wir sehen nur ihn und
Ja.
nicht Marty Mauser.
Ja.
Und deswegen, also war ich einfach sehr, sehr enttäuscht, weil wir per se ja wissen, wozu er in der Lage ist, ob wir ihn am Ende als Person mögen oder nicht, davon mal ganz unabhängig. Aber wir wussten immer und wir wissen ja immer noch, dass er das Talent dafür hat, dass er das
Ja.
kann. Aber dieser Film hat es einfach nicht für mich getan.
Nee.
Weder die Storyline noch ja das Schauspielerische, das einzige irgendwie so das Cinematografische.
Ja, voll. Also, nee, wirklich, also so, je mehr ich auch drüber nachdenke, desto weniger Sachen fallen mir halt ein, die ich an dem Film wirklich mochte. Also die weiblichen Charaktere waren auch total underwritten, also so gar nicht irgendwie ausgearbeitet.
Ja,
Und
die das einfach hingenommen haben, wie schlecht sie
ja,
behandelt wurden.
halt so einfach so Plot-Devices, wirklich. Und
So typisch ein Film von einem Mann gemacht und dann,
ja,
ja.
deswegen, ich verstehe auch wirklich nicht, warum so viele Frauen den so gut finden, irgendwie. Also,
Check's nicht.
wenn ihr den toll fandet und eine Frau seid, so
I'm
sagt,
sorry.
schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr so toll fandet. Dann noch ein Punkt, den ich habe, das Casting von diesem Kevin O'Leary. Das war der Mann von Gwyneth Paltrows Charakter.
Ja.
So, der spielt auch ein Arschloch in diesem Film, aber andere Art Arschloch als Marty. Und ich habe viel Kritik an diesem Casting auch irgendwie mitbekommen. Der Name war mir aber so gar nicht so ein Begriff irgendwie. Ich habe das nochmal recherchiert. So. Der Gute kommt aus Kanada. Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber meine ich mich daran erinnern zu können, dass das da stand. Genau, der hat sein Geld mit, naja, Tech irgendwie gemacht, also irgendwelche Startups und Investments, keine Ahnung. Dann war der jetzt halt auch bei so Shark Tank, also hier Höhle der Löwen in den USA und so weiter. So. As far as we can tell, ist der Gute mit Trump befreundet.
Aua.
Dann ist er pro AI, meinte auch über Marty Supreme, man könnte ja Extras am Set mit AI ersetzen. Darüber hat er dann danach gesagt, dass die Aussage aus dem Kontext gerissen worden wäre. Weiß ich nicht, was
Genau.
man da aus dem Kontext reißen kann. Naja, und dann, und das ist wirklich, hat er gesagt, über Epstein und die Epstein-Files. Quote: Nobody gives a poop. Maybe they were raped, maybe they weren't. Und halt zu sagen, ja, wir casten so ein Real-Life-Arschloch in der Rolle von einem Arschloch in dem Film. Also das als Argument zu nehmen, um dieses Casting irgendwie rechtfertigen.
Nee.
Sorry, aber
Nee.
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 Also auf so vielen Ebenen finde ich, ist das katastrophal.
Kannst du auch halt aktuell, kannst du nie rechtfertigen. Aber damit setzt du ja vor allen Dingen zu aktuellen Zeiten ein ganz, ganz deutliches Statement.
Ja, und das wird von vielen einfach so, ach na
Übersehen
ja.
ist ja, pff.
Ja.
Aber find mal jemanden da oben, also auch, also in dieser ganzen Bubble, auch Hollywood-Bubble, der da nicht involviert ist.
Ja.
So.
Naja, aber es gibt genug Leute, die mehr
Ja,
Discasten
ich weiß
können. Also.
das schon, aber ich meine, es sind also viele, die viel sagen haben in Hollywood, die stecken mit drin. Und deswegen, also
Ja.
am Ende wundert mich das nicht, weil dann bin ich auch so, who knows, mit wem Safdie halt dann irgendwie Kooperation macht, mit wem er viel zusammenarbeitet, mit
Ja.
wem er ihn persönlich chillt. Also ich will ihm jetzt hier nichts unterstellen, aber Hollywood ist da doch dann so eine kleine Bubble, wo man, ja, man weiß nie leider.
Ja, das passt halt nicht zu diesem Image, was Timothy sich ja eigentlich mal so erarbeitet hatte von irgendwie, naja, man könnte jetzt auch Performative Male sagen, aber halt irgendwie dieser, ne, artistische, irgendwie soft, feministische Typ,
Ja.
dann jetzt aber ja auch durch die ganze Presse und
Ja.
alles, ja, und
Ja.
jetzt halt das auch nochmal. Also, ich meine, er war ja auch in einem Woody Allen-Film. Ich meine, dieser Film wurde ja nie dann irgendwie so richtig veröffentlicht. Also, ich
Ja.
glaube, der hat ja nie das dann in die Kinos geschafft und so. Aber so, auch das, so, what do you mean?
Exactly. Und das meine ich ja damit. Am Ende ist es alles irgendwie verstrickt.
Ja.
Deswegen wundert es mich nicht. Also natürlich bin ich enttäuscht oder ich supporte das nicht, aber wundern tut einen am Ende ja auch nichts mehr.
Nee.
So. Aber ja, mit Timmys ganzen Imagewandel. Also es hat ja schon auch vor Marty Supreme begonnen, dass da so ein bisschen was ins Shiften geraten ist. Vielleicht auch so zu der Zeit rum, wo man herausgefunden hat, so, ah, okay. It's official mit Kylie Jenner und ihm. Da hat er oder so ja auch schon so, sich anders gezeigt, auch so von seiner Persönlichkeit mehr dieses Bro-mäßige, aber es war irgendwie noch und trotzdem sympathisch, weil er halt trotzdem so lustig war und dann so ein bisschen so seine, ich sag's mal, spielerische Seite gezeigt hat, aber immer noch so ein bisschen mehr so appreciative zu diesem ganzen. Ja, Sektor der Kunst.
Ja, und halt so diese Rede, die er bei den SAG Awards, da hießen sie noch SAG Awards, gehalten hat, mit dem I Wanna Be One of the Greats. Das war für mich da noch so ein, da war ich noch, naja, ihm gegenüber noch irgendwie nett gestimmt, sag ich mal. Und ich war noch so, okay, ja, er liebt einfach das Schauspiel und er will das halt einfach groß rausbringen und so weiter. Und dass diese Rede aber eigentlich einfach nur war, ich will einen Oscar.
Gib Oscar.
So, das sehe ich jetzt.
Ja,
aber
das,
so,
aber to be honest, das hatte ich da schon gefühlt. Ich war so,
ja, ich habe ihm halt noch so Benefit of the Doubt
Ja.
gegeben. Ich war noch so, okay, come on, der kleine Timmy Tim, ne? Aber das, ja, ist jetzt
Ja,
vorbei.
und dann hat es ja richtig gestartet. Jetzt mit Marty Supreme. Allein die Aussagen so von wegen, ja, ich habe jetzt, keine Ahnung, 6 Jahre, ich weiß nicht wie viele Jahre, Tischtennis
Ja.
nebenbei an jedem Filmset geübt. Überall hatte ich immer eine Tischtennisplatte dabei. Richtig krass. Ihr müsst es appreciaten, wie viel ich getan habe. Ich bin
Ja.
krass. Und dann dachte ich mir so, du kriegst Millionen. Du kriegst Millionen gezahlt, damit du deinen Traumjob machen kannst.
Ja.
Das gehört dazu, dass du da Zeit rein investieren möchtest, solltest, musst, wenn du gut sein willst. Das ist dein Job. So. Erstens, wenn du es liebst, machst du es. Zweitens, wirst du einfach krank bezahlt. Das sollten alle tun.
Ja.
Dann bist du, I'm sorry, but you're not special then.
Nee, und es ist halt so pretentious alles. Und
Exactly.
nee, ich hoffe einfach wirklich richtig doll, dass er den Oscar nicht kriegt. Ich finde, also vor allem finde ich halt wirklich, dass er ihn dafür nicht verdient hat. Also ich finde,
Ja.
seine Leistung zum Beispiel war, wenn man jetzt die Dune-Teile nimmt, fand ich dann im zweiten Dune, so mit dem, wenn man weiß, wie er im ersten gespielt hat und so, fand ich da die Entwicklung so viel krasser.
Ja.
Oder auch Call Me By Your Name, so
ja.
Fände ich mehr verdient gewesen als jetzt.
Ja, genau.
Das. Aber es sind ja auch, also es gibt ja jetzt so, also das Voting ist jetzt vorbei seit ein paar Tagen. Und es gibt ja dann so diese anonymen Sachen, wo halt dann die Leute, die abgestimmt haben, offenbaren, wofür sie oder für welche Leute sie gestimmt haben oder was das Reasoning dahinter war und so weiter. Und genau, hier bei Variety gab es einmal 7 Voter, halt dann eben für Best Actor. Und da war Timmy nur einmal dabei. Michael B. Jordan 1, 2, 3-mal, Leonardo 2-mal und dann Wagner Moura noch einmal. Mhm. Und ich finde, dass wenn das so auch quasi repräsentativ ist,
ich hoffe,
dann, ja, also weil Michael B. Jordan wäre mein Favorite, Leo würde ich es auch noch gönnen, weil ich finde, der hat einfach echt gespielt in One Battle After Another. Ob ich ihn privat persönlich jetzt mag,
andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte, aber ich fand seine Performance da halt wenigstens voll stark.
Mhm.
Finde aber Michael B. Jordan.
Aus zweierlei Hinsicht. Also einmal krasse Performance und er hat 2 Menschen gespielt, 2 Personen. So, und hat da auch so richtig kleine distinctive Sachen und Unterschiede gehabt. Und a person of color, so ein schwarzer Mann, he deserves that. He deserves the representation. Und sogar verdient. Also nicht irgendwie nur so als so plakativ hier. Irgendwie, sondern halt wirklich krass verdient.
Ja.
Deswegen hoffe ich wirklich, dass Michael B. Jordan es bekommt. Ja. Außerdem hoffe ich, bin ich jetzt ganz ehrlich, ich hoffe ein bisschen, dass Timmy sich das mit seiner letzten Aussage in einem Interview ein bisschen verbaut hat, als er zusammen mit Matthew McConaughey ein Interview geführt hat und sagte, dass er nicht im Ballett oder in der Oper arbeiten will oder da tätig sein will, weil es juckt ja eh keinen mehr.
Ja, und dann hat er das gesagt und dann hat er das beendet mit "Oh, I just lost 14 cents in viewership." Also so nach dem Motto, die kleine Gruppe Menschen, die ich jetzt mit diesem Statement potenziell vor den Kopf gestoßen habe, die kann mir eh egal sein, weil das ist so ein kleiner Anteil, juckt. Und ja, aber juckt doch ganz schön. Ist
viral gegangen.
Ist richtig viral gegangen. Richtig viele Opernhäuser und Balletthäuser und so weiter haben bei Social Media Post dazu gemacht und ihn dann auch markiert und so weiter. Ein Opernhaus hat jetzt auch 14% Rabatt mit dem Code Timothy. Finde ich hilarious. Vor allem sowohl seine Großmutter als auch seine Mutter haben beide Ballett getanzt.
Ganz genau.
Also auch also professionell. Und
disrespectful.
Ja, und halt irgendwie zu sagen, dass es nicht mehr irgendwie wichtig ist oder so. Und dann habe ich auch bei Social Media Leute gesehen, die so meinen, ja, er will ja damit nur sagen, dass er nicht möchte, dass mit Kino und Film das gleiche passiert wie mit Theater und Ballett.
No, that's not what he said.
Das ist zum einen nicht das, was er gesagt hat und zum anderen haben halt Theater und Ballett eine ganz, ganz andere Accessibility als Kino. Genau. Ins Kino kannst du gehen, da kannst du dir eine Karte kaufen für 12 Euro, du kannst dir easy eine Uhrzeit aussuchen, du kannst mehrfach die Woche dir da was auswählen, das irgendwie an deinen Job, dein Leben anpassen, super easy ins Kino zu gehen. Theater, du hast eine limitierte Anzahl an Performances. Du musst gegebenenfalls anreisen. Du musst gegebenenfalls überhaupt erstmal ein Ticket kriegen, weil es halt limitiert ist. Die Tickets sind teurer, wenn du ganz oben hinten sitzt. Also dann bist du trotzdem ja in der Regel, was ich jetzt so mitbekomme, immer noch bei irgendwie 30 Euro oder so. Das ist mehr als halt einmal so 12 Euro für eine Kinokarte.
Das ist nur IMAX.
So, ja. Und da finde ich, dass der Punkt da dann gar nicht irgendwie gesehen wird. Und worüber wir auch noch gesprochen hatten, und das habe ich jetzt auch noch mal wieder gesehen, dass Leute das meinen, in jedem Film oder in jeder Serie hast du immer irgendwen, der nicht so gut spielt. Eigentlich. So ein bisschen. Bei Theater und Ballett, also jetzt einfach so von der Craft her, was du da leisten musst, wenn du nicht gut Ballett tanzt, dann bist du raus.
Ja,
Also.
das wollte ich auch noch sagen. Das ist ja eben, also du, um überhaupt da reinzukommen, um
Ja.
überhaupt auf die Bühne zu kommen,
Um damit
nicht
Geld zu verdienen.
Geld zu verdienen, also nicht mal irgendwie, du bist irgendwo hinten oder du bist Understudy oder du bist, ne, bist nicht mal in diese Company gekommen oder so, ne? Du musst eine krasse auch Ausbildung haben.
Ja.
Ohne eine krasse Ausbildung im Ballett oder halt als Opernsängerin. Du wirst nicht auf die Bühne gelassen.
Nee.
Du musst Leistung abliefern. Du musst
Ja.
nicht nur talentiert sein, sondern auch gebildet. Und I'm sorry, aber ihr musst so nicht als Schauspieler. Timmy hat Talent. Timmy
Ja.
ist ein guter Schauspieler. Aber Timmy würde auch auf der Leinwand sein, wenn er es nicht wäre. And that's the point.
Ja. Zumindest als er noch die längeren Haare hatte, weil da sah er wenigstens gut aus. I'm sorry, aber er hat, finde ich,
Also,
seinen Appeal auch
ja.
verloren mit dem Buzzcut.
Aber that's the point.
Ja.
He's not the performative male anymore. Also
Nee.
deswegen Imagewandel auch total halt äußerlich.
Ja,
Das ist
kontraproduktiv.
eben, das ist ja nicht nur so, sind nicht nur seine Haare, es ist ja genauso seine Kleidung. Das ist auch die Kleidung, die er in der Freizeit inzwischen trägt oder so, ne, von Stylistinnen und so. Es ist ja alles ein Wandel.
Ja.
So. Und es gehört dazu, dass er jetzt einen Bass hat.
Ja. Fazit. Keine Fans, Mighty Supreme, keine unbedingte Empfehlung. Also da fand ich jetzt zum Beispiel Uncut Gems noch deutlich besser auch als Film. Also Leute haben mir auch gesagt zum Teil, dass so Uncut Gems nur mit Tischtennis ist. Ja, aber Uncut Gems war besser. So.
Nein. Und man muss dazu sagen, wir fanden den Film jetzt nicht gut. Ich bin fast eingeschlafen, to be honest.
Ich hatte Bauchschmerzen.
Du hattest Bauchschmerzen, es war keine gute Experience. Der Grund aber, warum wir uns so darüber aufregen, ist, dass er einfach in Oscar-Talks ist und wir einfach nicht finden, dass das verdient ist. Und that's the point. Wäre das
Ja.
jetzt irgendein Film, ja, okay, gut, dann ist er halt nicht so gut, dann ist es so. Aber es ist halt.
Ja, und dass wir halt nicht verstehen, auch dass er von vielen ja außerhalb der Industrie auch so hoch gelobt wird, dieser Film. So, das, ja, ergibt für mich nicht so viel Sinn.
Nee, nee.
Ja.
Aber it's a lot of money. Also ich meine, die haben ja so krass viel Geld auch in die ganze Promo gesteckt. Ja, und je mehr Geld du reinsteckst, desto größer sind deine Chancen auf einen Oscar. Und ja, ich kenne keinen orangenen Tischtennisspieler, die auch
Tischtennisspieler,
nicht Trump als Tischtennisspieler. Nee, Tischtennisbälle mehr sehen, ja. Nee.
ja, belassen wir es dabei.
Ja.
So, kommen wir zu Bridgerton. Ja, also wir haben, also Spoiler jetzt für Part 1, nur um euch nochmal dann abzuholen, aber was so passiert ist, dieser erste Teil hat geendet damit, dass ja, Sophie dann bei den Bridgertons angestellt war, nachdem Benedict sich dafür eingesetzt hat bei seiner Mutter. Und ja, sie dementsprechend gezwungenermaßen immer wieder auf engerem Raum beieinander waren und irgendwie sich ja dann auch so ihrer Anziehung füreinander schon bewusst waren und da auch so ein bisschen drüber gesprochen hatten, aber eigentlich nicht so richtig und beide dann irgendwie, oder vor allem ja Sophie, auf Abstand auch wollte. Und ja, eines verhängnisvollen Abends dann sie sich im Flur begegnen und dann ein kleines Techtelmechtel haben. Und er sie dann nach einer sehr romantischen Rede, denkt man, fragt, ob sie nicht seine Mistress werden möchte. Damit hat's aufgehört. Ja, Benedikt.
Benedikt, Männer.
Ja, Männer. Ja, und da geht es dann eben weiter, da setzt dann dieser zweite Teil an. Es geht dann natürlich auch noch weiter mit ja, Francesca und ihrem Mann und der Michaela, die ja dann da ist, der Cousine von ihrem Mann. Und naja, Eloise und alles drum und dran, diese ganzen kleinen
Ja.
anderen Subplots, die da noch stattfinden. Ich finde ja, dass Bridgerton ruhig einfach mehr Folgen haben könnte. Dann könnte man nämlich immer mal auch so eine Folge quasi bei anderen Charakteren verbringen, zum Beispiel eben bei Francesca, und dann halt nur so am Rande irgendwie Sophie, Benedict mitbekommen und dann halt wieder sich darauf fokussieren. So, mich stört das manchmal so ein
Ja.
bisschen, dass es so sehr
Ist alles dann nur Arsch.
durcheinander ist, ja.
Ich muss aber sagen, dass es einerseits halt rushed wirkt, weil es halt diese verschiedenen Plots gibt. Und trotzdem hat sich jetzt der, also eigentlich die ganze Staffel, ziemlich gezogen, finde ich. Und ich finde es wild, dass es beides wahr ist.
Ich finde, das ist auch ein bisschen dem, glaube ich, geschuldet, dass die Folgen halt so lang sind. Ich glaube, wenn man die kürzer machen würde, also halt 30 bis 40 Minuten anstatt eine Stunde jeweils, und dann eben entsprechend den Fokus in jeder Folge so ein bisschen anders legt, also dann eben, wie gesagt, halt mal ein bisschen mehr auf zum Beispiel eben Francesca,
Ja.
dass man da dann viel mehr, ja, den Viewer so ein bisschen am Ball halten könnte und da so ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen könnte. Oder auch mit der Queen, dieser, das
Ja.
so, ich finde, da wäre sehr viel Potenzial, um dann die anderen Charaktere auch nochmal so ein bisschen ins Rampenlicht zu lassen, wenn man halt die Folgenlänge auch verändert und dann dadurch auch mehr Folgen macht.
Ja.
Ja.
Ich finde die Chemistry zwischen Benedict und Sophie Wood besser, weil da hatte ich ja ein kleines Hühnchen zu rupfen. Beim ersten Teil, da habe ich es gar nicht gemerkt oder gar nicht appreciated, weil es war nicht da, meiner
Ja,
Meinung nach.
für mich war sie ja schon da,
Ja.
aber ich fand sie jetzt auch im zweiten Teil
Im
noch mal
zweiten auf
besser.
jeden Fall besser. Das hat sich dann aufgebaut. Im Mittelfeld, würde ich sagen.
Ja, also ich hatte ja auch das Buch gelesen, also ich wusste ja, was kommt. Und das alles, was halt in dieser letzten Folge, sage ich mal, passiert ist. Ich finde, das hätten sie, halt das zum Beispiel, hätten sie so ein bisschen noch ausdehnen können, weil das war dann nämlich zum Beispiel auch wieder so sehr gehetzt.
Ja.
Und die Spannung konnte sich da gar nicht so richtig aufbauen, weil die Problematik zu schnell schon wieder dann gelöst wurde. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich damit hatte. Weil dadurch auch wieder irgendwie die Charaktere alle gar nicht richtig zur Geltung kommen konnten und so deren Gefühlswelten und so. Und da war, ich bin so, nee, da steckt doch so viel mehr noch
Ja.
drin, ja,
Ja.
was man da noch hätte rausarbeiten können. Also gerade auch dieser kulturelle Aspekt dann noch. Und anstatt dann so wieder irgendwie am Ende nochmal die Böse quasi erklären zu lassen, weshalb sie denn jetzt so böse war und
Ja.
dann wird ihr verziehen und, also was heißt verziehen, aber ne, so
Ohne
es löst, ja,
Konsequenzen,
es löst sich dann
basically.
halt alles irgendwie einfach auf und dann ist gut, sondern wie so,
Ja.
Und also darauf basierend, dass sie ja in Anführungszeichen böse ist, ist ja diese komplette Staffel. Warum dem nicht noch mal ein bisschen mehr Raum geben, um da
Exactly.
mehr Fallhöhe auch einfach noch mal zu generieren und so?
Und da wieder, also ich meine, es ist auch ein großes Thema ja in der Serie, ob nun jemand halt ja aus der richtigen, sag ich mal, Klasse kommt, um
Ja.
Bridgerton zu heiraten oder nicht. Und da gibt es natürlich dann ganz großes Thema, inwiefern das möglich ist für die beiden und wie man das lösen kann oder nicht. Oder ne, welches Risiko man eingeht, was ist der Kompromiss? Wird man sich von seiner Familie distanzieren müssen oder nicht? Und irgendwie löst sich das dann ja auch alles am Ende. Und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ah, okay. Oh, good. Aber wenn ich mir dann am Ende anschaue, wer es auf. Also ja, obviously geht es gut aus, weil das brauche ich nicht sagen, weil es
Ja.
Bridgerton, natürlich heiraten die am Ende so. Das ist kein Spoiler, das ist klar. So. Und dann ist aber halt auf der Hochzeit ist dann das ganze andere Personal von dem Bridgerton-Haus, die ja die Freunde von Sophie sind, die sie aber jetzt bedienen.
Ja.
Und da bin ich dann wieder, okay, Sophie hat es daraus rausgeschafft. Also da, als ob sie da rauskommen müsste. So. Aber
Ja.
Sophie ist das jetzt nicht mehr. Sophie ist jetzt wohlhabend. Sophie ist jetzt verheiratet mit einem Bridgerton und wird auch nur, ne, als adelig whatever angesehen. Und das ist so, wie es ausgehen muss. Das ist das, was dann Gutes am Ende. Es wäre schlimm gewesen, wenn sie immer noch auf dem Level von dem Bediensteten wäre. Aber das sind jetzt ihre Freunde. Und ich finde, da ist so eine ganz weirde Kluft. Und so, I get it, dass gerade, wo das zeitlich spielt oder was ja auch thematisch ein Ding bei Bridgerton ist, dass es ja halt gerade diese Klassen gibt.
Ja.
Aber dann finde ich es komisch, dass es am Ende halt nicht irgendwie thematisiert wird, dass jetzt diese Kluft zwischen ihr und den Freunden besteht. Und in der Serie finden ihre Freunde, die Bediensteten, das dann ganz, ganz toll, dass sie jetzt keine Bedienstete mehr ist.
Und ja, weil die Sophie so doll lieb haben, weil das so ein toller Mensch ist.
Ja, und jetzt Amy.
Die freuen sich da einfach für sie, weil sie denken, unsere kleine Freundin Sophie, die hat's geschafft.
Die hat's geschafft, die ist jetzt, wird nicht mehr hier mit.
Die hat jetzt eine andere Identität angenommen.
She did it.
She did it.
Ist nicht mehr so, ja, unterste Schicht. Ja, nee. Ich finde, aber das ist ja wieder so ein Teil, den man halt thematisieren kann, der dem wieder ein bisschen mehr Tiefe gibt und ich total interessant finden würde, da halt auch nochmal so ein bisschen Dynamik zwischen den Freunden dann zu haben. Weil das, ich meine, es gibt es ja auch immer wieder, kommen ja diese Themen auf. Auch, dass es halt eine schwarze Königin ist. Und da gibt es ja ganz viele so kleine thematische Sachen, die gesellschaftlich auch wichtig sind oder halt auch problematisch. Und dann finde ich, hätte man das auch thematisieren können.
Ich glaube halt, dass sie das bewusst nicht machen, weil sie dieses Bridgerton ist irgendwie eine Fantasiewelt, überhaupt, dass es da ja People of Color gibt, ist ja eine Fantasievorstellung. Also es ist ja alles so sehr unrealistisch.
Wobei Charlotte nicht weiß gewesen sein soll, die echte.
Echt?
Ich habe gelesen, dass sie nicht komplett weiß war.
Okay. Aber trotzdem so, wie die Society da funktioniert hat, dass halt People of Color da ein gleiches Standing irgendwie erreichen konnten, wie weiße Leute so, ne, und ja, allgemein.
Ja, aber es wird ja trotzdem thematisiert, dass es für die schwer ist, da hinzukommen.
Ja, aber ich meine, dass es jetzt, dass die Serie jetzt nicht, also first and foremost ist sie halt eine horny Love Story. Und dass sie, glaube ich, dann einfach auf solche Punkte eher verzichten, als sie halt mit reinzunehmen, weil sie so, naja, unsere Target Audience hat gar keinen Bock darauf, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja.
Ne? Oder die möchte nicht an so viel an so die Probleme der echten Welt erinnert werden.
Aber da, ich finde, ich gibt es ja auch Nuancen, das zu machen. Du musst ja nicht hier kommen jetzt mit BAM, Gesellschaftskritik und wir brechen das jetzt alles auf. Aber wenn man ja selbst auf so einer kleinsten Ebene schon anfängt, wie was macht das mit deren Freundschaft? So, damit fängt es ja schon so ein bisschen an, das so ein bisschen zu introducen, dass es jetzt eine Veränderung gibt, auch da, ohne das jetzt riesig politisch zu machen, obwohl das alles natürlich politisch ist. Aber ich finde, das wäre ja auch einfach Storytelling-mäßig gut gewesen und nicht nur aus gesellschaftlicher Sicht.
Ja, dafür hätten sie halt noch länger als die Hochzeit erzählen müssen, weil es hört ja auf mit der Hochzeit.
Ja, aber das ist ja dann aber auch schon ein bisschen vorher.
Ja, aber ich sag mal so richtig.
Ja, aber die hätten das auch vorher introducen können, so ein bisschen.
Ja. Vielleicht kommt das ja in der nächsten Staffel. Ja. Who knows?
Ich bin halt auch ein Mensch, ich finde dann in Serien, in solchen Serien auch halt die Freundschaften teilweise interessanter als die Love Story. So auch in dieser Staffel das Einzige, was mich irgendwie emotional richtig gemacht hat, war Queen Charlotte und Mrs. Danbury. Als die da am Ende...
Lady Danbury.
Lady Danbury.
Excuse me.
Da bist du dann jetzt einfach korrekt, ne? Da bist du korrekt, aber nee, das ist kein Problem mit dem Bediensteten. Nee, aber am Ende gibt es so eine Szene, wo die beiden nebeneinander sitzen und die reden so und da musste ich weinen. Da war ich so, okay, that's what I'm living for. It's not the relationship of the couple. Die Freundschaft zwischen Menschen. Das hat mich halt viel mehr berührt.
Es gibt eine Beerdigung in dem zweiten Teil, die hat mich halt berührt. Also
checke.
Vor allem
was
nicht die
kommt.
Beerdigung, sondern halt das, wo sie dann anders nochmal an die Sache, an das Thema quasi Trauerfeier rangehen. Da musste ich weinen, weil das fand ich irgendwie sehr schön und so.
Ich war berührt, als Francesca mit ihrer Mutter redet, was quasi so der Nachlass ist.
Ja.
Ja, aber ja.
Ja, also
Ich habe für die Freundschaften gelebt.
ich finde es trotzdem besser als Staffel 1
Ja,
und
safe.
besser als Staffel 3, obviously.
Ja, auch safe.
Deswegen,
Absolut safe, ja.
ja. Kann man sonst nicht viel zu sagen. Ja, ich bin gespannt, wie es jetzt halt so weitergeht. Einfach wie sehr, weil bisher war es ja immer so, dass jetzt die bisherigen Paare, die sich dann ergeben haben, einfach, sobald sie dann zusammen waren, halt in der darauf folgenden Staffel oder Staffeln kaum bis gar keine Story eigentlich mehr hatten. Also hier auch, oh Gott, das hat mich so aufgeregt. In jedem Shot, wo Penelope und Colin Bridgerton zusammen sind. Sie steht, also sie stehen nebeneinander, irgendwas passiert. Penelope ist so, guckt ihn dann so an und beide sind so, schön oder traurig. Und es ist immer, sie hat eine Reaktion, sie guckt ihn an. Und ich bin so, Girl, can you do anything on your own? So, du bist fucking Lady Whistledown, I'm sorry. So. Und sie hat hier jetzt in der Staffel noch so einen kleinen Subplot, aber der ist wirklich so klein und
Ach,
irrelevant
ja.
war, also nein, erst nicht irrelevant, weil es dann schon zu was führt, was dann irgendwie, ne? Aber ich finde auch da, again, kürzere Folgen, dafür Fokus in jeder Folge noch oder in einigen von den kürzeren Folgen dann halt anders legen,
Ja.
sodass man da auch noch mal ein bisschen mehr mitbekommt. So, ja, weil wie ist es denn jetzt, wo die verheiratet sind? Was ist mit Cage und Anthony? Warum sind die für 2 Sekunden on screen? That's it. Der
Das
ist
hat mich
fucking.
auch so verwirrt.
Der ist halt Viscount und sie ist Viscountess, also so, die haben voll die hohe Stellung in der Gesellschaft und juckt.
Die chillen da einfach nur im Bett.
Ja, mit ihrem kleinen Baby.
Ja,
Ja,
ja.
also ja, again, mehr und kürzere Folgen und dafür anderen Charakteren und Storylines mehr Raum zum Atmen geben.
Ja.
Ja.
Als kommt als nächstes dann Eloise.
Ich gehe davon aus, ja.
Ja, ne?
Also die Reihenfolge ist ja anders als in den Büchern, deswegen
Ja.
ist es schwer zu sagen, aber ich gehe mal schon davon aus, weil sie da jetzt auch so ein bisschen die Ehe-Thematik mit hat. Auch in, also hat sie ja immer, aber jetzt noch mal ein bisschen auf eine andere Art und
Aber ich
Weise.
habe gehört, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich hatte irgendwo gehört, dass ihre Geschichte eigentlich nicht so geil ist in den Büchern. Und deswegen hoffe ich, dass die Geschichte von ihr dann nicht so nah an den Büchern ist, sondern dass die ihr was gönnen.
Ich glaube, also ich habe ihr Buch auf jeden Fall angefangen zu lesen. Ich glaube, ich habe es nicht zu Ende gelesen, weil es mich so irgendwie nicht abgeholt hat einfach. Also weil ich so war, ja, okay, na gut. Oder habe ich es zu Ende gelesen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich wünsche auf jeden Fall was Besseres.
Ja, aber dementsprechend kann man schon sagen, es ist eine Empfehlung, die Staffel zu gucken, wenn man halt so eine Art Serie
Wenn
gucken
man Bridgerton
möchte.
mag, dann soll man Bridgerton gucken.
Ja,
So.
und also halt auch, die Staffel ist besser als jetzt die erste und die dritte Staffel. Also es
Exactly.
ist schon an sich jetzt eine der besseren Bridgerton-Staffeln, weil ich glaube, unser Ranking ist von den Top 3 ist immer noch Queen Charlotte. Wenn man das jetzt mit reinnimmt, dann Staffel 2 und dann Staffel 4 jetzt.
Ja.
Dann Staffel 1 und dann Staffel 3.
Ja.
Ja.
Ich habe einfach auch das Gefühl, dass bei mir zum Beispiel der Anspruch mit der Zeit einfach hochgeht, wie ich auf die Serie blicke. Ich glaube, als ich die erste Staffel geguckt habe, habe ich die auch noch einfach ein bisschen anders geguckt, als ich jetzt Sachen gucke.
Man hat ja keinen Vergleich so
Eben,
in
man
dem
hat keinen
Sinne.
Vergleich und auch allgemein, wie ich über Themen nachdenke oder so. Deswegen, also natürlich klinge ich jetzt auch viel kritischer, als ich das vielleicht vor ein paar Jahren irgendwie geklungen hätte. Auch was ich an Serien irgendwie mag oder was ich von Serien erwarte und so. Ich glaube, das hat sich einfach auch ein bisschen verändert.
Ja.
Aber ja, per se war das eine der besseren auf jeden Fall.
Ja, und halt auch so ein bisschen dieses an sich, es ist ja sehr repetitiv. Also in jeder Staffel hast du einen Protagonisten, eine Protagonistin.
Und die kommen dann.
Und die kommen dann halt irgendwann zusammen.
Ja. So, mit ein paar Hürden, aber ja, dann sind sie am Ende.
So, deswegen da jetzt kannst du halt auch nicht jedes Mal das Rad neu erfinden.
Nee, eben.
Dementsprechend, ja, ist halt an sich darauf basierend halt ja dann schon immer so ein, für mich zumindest ein bisschen ernüchternd, weil es jetzt halt, ja, ist ja nichts Bahnbrechendes, aber ja.
Ja.
Hat schon Spaß gemacht.
Ja, schon.
Ne?
Ein bisschen gezogen, aber Spaß gemacht.
Ja. Ja, wollen wir damit unsere kurze Sonderfolge beenden?
Yes. Und dann geht's auch schon bald weiter.
Ja, am Mittwoch. Genau.
Yay. Bis dann.
Bis dann.